Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp.
Hallo Nicole, hallo liebe Zuhörende.
Hallo.
Ihr habt heute wieder bei Stadtland was eingeschaltet, dem Podcast, in dem wir mit der Stadtland-Fluss-Methode über den Globus reisen, zu spannenden Orten mit spannenden Geschichten. Und das hier ist unsere 30. Episode.
Uhuhu.
Unser Podcast ist jetzt quasi 30 und ich habe mir überlegt, wenn unser Podcast quasi ein Mann wäre, müsste er sich jetzt entscheiden, ob er anfängt, Rennrad zu fahren, sich eine teure Kaffeemaschine zuzulegen oder ob er anfängt, unnötig positiv von der guten alten Zeit zu sprechen.
Und was glaubst du, was würde am ehesten zu unserem Podcast passen?
Das Dritte, weil wir schon relativ häufig über die gute alte Zeit sprechen.
Das stimmt.
Und was ja auch in der guten alten Zeit passiert ist, nämlich vor 2 Wochen, da hast du mir eine Geschichte zum Buchstaben D erzählt. Möchtest du einmal zusammenfassen, was diese Geschichte so beinhaltet hat?
Genau, vor 2 Wochen haben wir eine Reise nach Dortmund ins Ruhrgebiet gemacht und haben uns dort einen kleinen Betrugsfall angeschaut, klein in Anführungsstrichen.
Ja.
Ja, viel mehr verrate ich vielleicht an der Stelle noch nicht, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Es geht um 1,1 Millionen Euro, war auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte.
Ich fand sie auf jeden Fall spannend und wenn ihr diese Folge auch spannend fandet und jetzt merkt, das habe ich ja noch gar nicht zum Ausdruck gebracht, dann solltet ihr die Gelegenheit nutzen und das schnell tun und zwar entweder, indem ihr unserem Podcast bei Spotify, Apple oder so 5 Sterne gebt, indem ihr uns folgt oder bei Instagram teilt und uns natürlich auch gerne per Mundpropaganda weiterempfehlt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Zug sitzt und den Podcast hört, brecht ruhig mit der Person neben euch ein Gespräch vom Zaun und sagt, hier, das ist Stadtland was, ein sehr guter Podcast.
Das fände ich sehr mutig, wenn ihr das machen würdet, aber es wäre sehr cool.
Ja, auf jeden Fall. Damit genug des Vorgeplänkels. In der letzten Folge hast du mir nicht nur von Dortmund erzählt, sondern du hast mir auch den Buchstaben P ausgelost und jetzt darfst du wie immer 3-mal raten, wo es hingeht.
Vielleicht geht es heute nach Portland.
Nein.
Nach Potsdam?
Nein.
Ein Versuch habe ich noch. Gibst du mir einen Kontinent-Tipp?
Europa.
Dann vielleicht, Palermo hatten wir schon. Wie wäre es mit Paris?
Scroll bitte zum nächsten Bild oder zum allerersten Bild.
Oh, Paris. Stadt der Liebe.
Die Stadt der Liebe ist das Erste, was dir einfällt?
Ja, wobei man das, glaube ich, über viele Städte sagt, ne?
Ich glaube tatsächlich hauptsächlich über Paris. Aber meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, was ist das, was du mit Paris verbindest?
Dann die Stadt der Liebe.
Ich denke, das haben viele gehört und verbinden sicherlich viele auch so. Andererseits ist das natürlich eine easy Frage gewesen, weil ich glaube, es gibt keine richtige und keine falsche Antwort auf die Frage. Denn Paris ist eine der ganz großen Metropolen in Europa. Wie auch Berlin und London, wie Rom oder Barcelona steht die Stadt eben nicht nur für die eine große Besonderheit, sondern eben für viele verschiedene Dinge, die die Stadt ausmachen.
Auch für den Dreck. Ich war noch nie in Paris, aber ich habe schon sehr oft gehört, dass die Stadt sehr schmutzig sein soll.
Das habe ich tatsächlich auch schon gehört, allerdings auch über die Stadt, in der ich wohne und die ich so liebe, Berlin.
Und es stimmt vielleicht auch ein bisschen.
Gut. Bevor wir jetzt aber nicht nach Berlin, sondern in die lebendige Stadt Paris eintauchen, gibt es natürlich immer erst ein paar etwas trocken wirkende Fakten. Die Geschichte der Stadt reicht nämlich bis ins 3. vorchristliche Jahrhundert zurück. Die Pariser, ein keltischer Stamm, hatten sich dort, wo das heutige Paris liegt, niedergelassen und dort die Siedlung Lutetia gegründet. Fans der Asterix-Comics dürften hier einen kleinen Aha-Moment haben. Etwa im 4. nachchristlichen Jahrhundert setzte sich der heutige Name Paris durch. Nach den Römern herrschten hier die Merowinger, dann die Karolinger und schließlich die Kapetinger, die Paris erstmals zur Hauptstadt des inzwischen entstandenen französischen Königreichs machten.
Klingt alles super ausgedacht und wie irgendwelche Mineralwassermarken.
Das stimmt und dennoch halten wir fest, wir sind inzwischen an einem Standpunkt, wo Paris die Hauptstadt des französischen Königreichs ist und inzwischen, also heute, 2024, 25, ist Paris die Hauptstadt von Frankreich. Immer noch.
Dank der Merowinger, Klarofinger und Schmutzfinger.
Ja, dank der. Dieser Part ist jetzt zum Glück auch vorbei. Du darfst aufatmen und alle Zuhörenden auch. Kommen wir zu heute. Heute leben in der Pariser Kernstadt rund 2,1 Millionen Menschen. Im Großraum Paris, Paris ist da etwas anders organisiert als Berlin, sind es 12,5 Millionen Menschen. Bürgermeisterin ist die Sozialdemokratin Anne Hidalgo. Und bekannt ist die Stadt natürlich für, wir haben ihn schon gesehen, den Eiffelturm. Für mich als Sportfan natürlich auch für das Tennisturnier Roland Garros. Und für andere ist es vielleicht dann die Kathedrale Notre Dame. Oder aber der Louvre, wo die Mona Lisa hängt.
Oder Moulin Rouge.
Oder Moulin Rouge, eine rote Mühle. Nein, also ich weiß schon, also diese, ja, das war jetzt ein bisschen flach. Bleiben wir aber mal beim Louvre. Das ist natürlich eins der bekanntesten Kunstmuseen der Welt. Da aber im Jahr rund 16 Millionen Touristen alleine aus dem Ausland nach Paris kommen, reicht der Louvre da natürlich nicht aus. Und es gibt noch eine ganze Reihe andere Kunstmuseen in Paris. Zum Beispiel 3 Kilometer flussabwärts der Seine liegt ein weiteres bekanntes Museum, und zwar das Musée d'Art Moderne de Paris. Was könnte das bedeuten?
Das Museum der modernen Kunst.
Genau.
Quasi das MoMA Paris.
Genau, denn wir waren ja schon mal in einem MoMA mit diesem Podcast, und zwar im Museum für Modern Art in New York. Was ist da passiert?
Genau, wir waren nicht direkt im MoMA, aber wir haben über das MoMA gesprochen, als wir in der Envy New York Folge über das Bananenkunstwerk gesprochen haben.
Genau, wenn ihr das nachhören wollt, hört das unbedingt nach. Eine sehr, sehr unterhaltsame Folge, die mal wieder Nicole erzählt hat über das Musée d'Art Moderne de Paris. Erzähle jetzt aber ich euch eine Geschichte. Abgefahrene Bilder wie das Bananenbild hängen übrigens in diesem Museum für moderne Kunst nicht. Stattdessen sind es eher klassische Werke der Moderne, für das das Museum bekannt ist. Hier hängen Bilder der deutschen Künstler Gerhard Richter oder Max Ernst, aber auch Werke von Henri Matisse, Pablo Picasso oder dem Italiener Amedeo Modigliani. Hast du von Picasso schon mal gehört wahrscheinlich? Die
genau.
Anderen?
Ja, Richter auf jeden Fall auch. Und die anderen Namen habe ich jetzt gerade leider schon wieder vergessen. Aber dementsprechend habe ich wahrscheinlich nur nichts von ihnen gehört.
Ich würde jetzt gern auch dich und alle Zuhörerinnen hier so ein bisschen auf die Folge und auf die Kunst und auf die großen Künstler einstimmen, indem ich euch allen ein Gemälde von Picasso zeige. Das Problem daran ist, das kann ich nicht, denn Picasso ist erst seit rund 50 Jahren tot und dementsprechend dürfte ich seine Werke erst in circa 20 Jahren ohne die Erlaubnis seiner Erben irgendwo hochladen, also auch auf Instagram. Das heißt, ich kann euch jetzt kein Foto von Picassos Werk zeigen, aber ich kann euch ein Foto von einem Werk von Modigliani zeigen. Der Italiener starb nämlich bereits im Jahr 1920 im Alter von nur 35 Jahren. Und das Bild, das ich euch jetzt zeige als Bild 2, hat er kurz zuvor gemalt.
Und ihr könnt ja auch Picasso-Bilder einfach googeln.
Ja, das könnt ihr natürlich auch.
Aber das Bild, was ich jetzt vor mir sehe, das sieht aus, als hätte man das so ein bisschen in die Länge gezogen und so wie so ein Wäschestück so an verschiedenen Ecken langgezogen. Man sieht nämlich eine Frau, die sitzt irgendwo auf, ja, irgendwo, keine Ahnung, auf so einer Kirchenbank oder so. Und sie hat einen Fächer in der Hand und sie sieht ein bisschen schief aus. Vielleicht hat sie aber auch einfach eine schiefe Wirbelsäule, die hatte ich als Kind auch. Ja, und der Hintergrund ist rot, sie trägt so ein gelbes Kleidchen. Und ich muss sagen, ich bin leider überhaupt nicht bewandert, was so Kunstrichtung angeht. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das jetzt irgendwie impressionistisch ist oder...
Ich glaube, es soll, also gut, jetzt habe ich die Folge recherchiert und ich bin so wenig kunstgebildet, dass ich natürlich nicht mal nachgeschaut habe, welche Kunstepoche das ist. Aber wenn ich mich recht entsinne, habe ich gelesen, dass das expressionistisch sein sollte.
Echt? Das hätte ich mir sogar noch abstrakter vorgestellt, wobei die Proportionen schon alle nicht so ganz zusammenpassen.
Liebe Zuhörende, es kann ja auch wie gesagt sein, dass ich hier gerade ziemlich halbes Halbwissen verbreitet habe. Schreibt uns doch, in welcher Epoche Modigliani zuzuordnen ist.
Und gibt uns einen kostenlosen Kunst-Crashkurs.
Das Gemälde von Modigliani mit eben der Frau mit dem Fächer zeigt die gute Freundin des Künstlers, Lunia Tschaikowska. Sie hatte insgesamt 14 Mal gemalt, aber nur ein einziges Mal hatte sie auch etwas in der Hand. Wie du hier siehst, den Fächer. Und das ist auch der Name des Bildes, Frau mit Fächer.
Das sind auch immer so geile Namen.
Würdest du dir das Bild denn gerne einmal anschauen, also jetzt so in echt anschauen, nicht nur die Fotografie, die ich hier für dich habe?
Ja, also ich würde jetzt nicht extra dafür irgendwo hingehen, wo ich es mir anschauen kann.
Mhm. Dann würde ich sagen, hast du vielleicht fast Glück gehabt, denn das Bild kann man sich aktuell nicht mehr anschauen, denn das Gemälde hängt nicht mehr im Musée d'Art Moderne de Paris und das schon seit fast 15 Jahren. Denn in der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 2010 wurde das Bild aus dem Museum gestohlen. Und nicht nur das, auch 4 weitere Werke wurden in dieser Nacht entwendet. Taube mit Erbsen von Pablo Picasso, Pastoral von Henri Matisse, der Olivenbaum in L'Estaque von Georges Braque und Stillleben mit Kerze von Ferdinand Léger.
Das ist eine Menge.
Ja, das finde ich auch. Und ich denke, am allerliebsten hättest du dir wahrscheinlich Taube mit Erbsen angeschaut.
Auf jeden Fall, ja.
Das klingt nach einem Bild, was du dir gerne anschauen würdest.
Ja.
Wir beide wohnen ja nun in Berlin, das ist hinlänglich bekannt, also in einer Stadt, in der wir uns dank der Goldmünze, die eines Nachts aus dem Bodemuseum verschwunden ist, mit spektakulären Kunstrauben auskennen. Was glaubst du denn, wie sind diese 5 bekannten Gemälde aus dem Museum für Moderne Kunst in Paris verschwunden?
Also ich habe ja jetzt auch in dieser Envy New York Folge davon erzählt, wie ja ein paar Typen diese goldene Toilette geklaut haben, die auch ein Kunstwerk war. Und da haben sie es so gemacht, dass sie halt wirklich da ganz halsbrecherisch mit dem Auto einfach durch die Tür quasi sind, als halt nachts, als da niemand war. Und dann ganz schnell diese Toilette da abmontiert haben, dabei noch irgendwie alle Rohre kaputt gemacht haben, alles überflutet haben und dann auch wieder ganz schnell abgehauen sind. Also die haben jetzt das nicht irgendwie diskret gemacht. Da jetzt in deinem Fall die Diebe oder Diebinnen ja mehrere Kunstwerke geklaut haben, würde ich jetzt schon eher vermuten, dass sie da ein bisschen diskreter vorgegangen sind, weil sie sonst vielleicht nicht unbedingt die Zeit gehabt hätten, ich glaube 5 waren das jetzt, ne? 5 Bilder zu klauen. Auf der anderen Seite hingen die vielleicht auch einfach alle zufällig nebeneinander und sie haben es dann doch wieder schnell ganz rabiat gemacht.
Ja, also interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ich werde dir gleich die Geschichte, wie diese Bilder aus dem Museum verschwunden sind, erzählen. Du darfst dir aber als kleinen Hinweis schon mal auch noch ein Foto anschauen, das, naja, den Hinweis, also es ist kein kleiner Hinweis, aber du darfst dir das Foto anschauen und danach erzähle ich die Geschichte.
Ich glaube, ich muss es erstmal ein bisschen größer machen. Ah, das sind PolizistInnen, die dann vor vermutlich diesem Museum stehen. Und da ist eigentlich so eine schwarze Gittertür, wie man das so aus so, naja, auch wirklich aus Frankreich oder Italien vielleicht kennt, die man so zuzieht. Und die sieht ein bisschen demoliert aus, glaube ich. Wenn ich das richtig erkenne.
Das stimmt. Also das ist so eine Ziehharmonika-Gitter.
Genau.
Genau. Und davor ist theoretisch noch eine Scheibe.
Ah ja, die ist da glaube ich nicht mehr.
Das ist richtig. Denn, und das ist die kurze Antwort, bevor die lange kommt, die oder der DiebInnen sind einfach durchs Fenster gekommen, wie dem Wachdienst relativ schnell klar wurde, als er am Morgen des 20. Mai 2010 gegen 6.30 Uhr durch diesen Flügel des Museums kam und dort die fehlenden Bilder bemerkte. Sofort wurde damals die Polizei alarmiert und ein Ermittler, der dann schnell im Einsatz war, errechnete zunächst einen Wert der Bilder von insgesamt 500 Millionen Euro.
Wow.
Das wurde dann allerdings schnell wieder runter korrigiert, weil der Typ hatte keine Ahnung, hat einfach nur so ein bisschen zusammengerechnet, auch ein Picasso kann so viel kosten, Modigliani kann so viel kosten. Am Ende geht es trotzdem um Wert von 90 bis 100 Millionen Euro für insgesamt 5 Bilder.
Und da kann die Stadt Dortmund sich auch noch glücklich schätzen.
Das stimmt, aber hast du nicht gesagt, dass da auch 100 Millionen Euro am Ende gefehlt haben? Also nicht hinterzogen,
ach so,
aber
im Haushaltsloch. Ja, gut, das stimmt.
Ja, naja. Wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Geld trotzdem. Und dementsprechend gingen die PolizistInnen damals davon aus, oh mein Gott, das muss was richtig Krasses gewesen sein. Wir geben ganz schnell die Meldung raus. Hier gab es einen sehr raffinierten Einbruch in das Museum für Moderne Kunst. Wir sind mit voller Power daran, diesen Raub aufzuklären. Und deshalb ging das auch extrem durch die Weltpresse. Erinnerst du dich daran? Du warst damals ja auch schon erwachsen.
Nee, ich erinnere mich nicht daran, aber das war so ungefähr die Zeit, wo ich sehr viel Spaß an diesen ganzen Ocean's 11-Filmen hatte. Mhm. Und da haben die dann ja auch immer so Kunst oder irgendwelche Diamanten oder sowas geklaut. Und da gab es dann ja auch immer schon so Alarmanlagen. Und ich frage mich nämlich, also vielleicht sprichst du da ja später noch drüber, wenn du mehr darüber erzählst, wie dieser Überfall stattgefunden hat. Aber ich frage mich dann, wie das sein kann, dass dann diese Wachmänner das erst am nächsten Morgen gesehen haben und dass dann nicht auch schon irgendwelche Sirenen geschrillt haben, gerade wenn eine Scheibe auch noch kaputt geht.
Also, ob eine Scheibe kaputt geht, was mit der Alarmanlage war und alles andere werde ich dir tatsächlich jetzt erzählen. Denn die Ermittler stießen nicht auf eine zerstörte, sondern auf eine ausgehobene Fensterscheibe. Zudem fanden sie die Rahmen der 5 gestohlenen Kunstwerke an einer Mauer lehnen und dementsprechend schauten sie sich dann die Videos der Überwachungskameras an, die es tatsächlich gab. Und die erhöhten allerdings den Druck auf die Ermittlungsbehörden extrem. Denn das Video war so etwas wie eine Blamage für das Museum und die Pariser Kulturszene. Es zeigte einen einzelnen maskierten Mann mit Gymbag auf dem Rücken und kurzer Hose. Ganze 5-mal ging dieser Mann durch das Museum, wow, durch verschiedene Räume, eröffnete Türen, schaute sich die Bilder dabei teilweise relativ genau und ruhig an und spazierte dann mit den wertvollen Gemälden einfach wieder raus.
Wie krass. Und dann unterm Arm geklemmt oder irgendwie, also Gymbag ist doch einfach so ein kleiner Rucksack, so ein Turnbeutel, ne?
Ja, er hatte die dann, genau, also so ein Turnbeutel-Rucksack und er hatte sie dann in der Hand, so teilweise unterm Arm, teilweise aber auch so vor sich hergetragen und hat sie dann rausgetragen.
Wow. Also es war wahrscheinlich irgendwie die beste Nacht seines Lebens, dass er auch so ganz alleine die Zeit hatte, sich da mal so ein bisschen umzugucken, ohne dass es irgendwelche Schlangen gibt.
Ja, absolut. Also das war definitiv die Nacht seines Lebens. Möglich wurde diese Nacht des Lebens, weil das Museum im Mai 2010 nicht über eine funktionierende Alarmanlage verfügte.
Die haben wohl nicht Ocean's 11 geguckt.
Mm-mm. Es gab in dieser Nacht keine Sensoren, die hätten anschlagen können, als der Dieb durch die Hallen spazierte. Und das war natürlich eigentlich nicht so geplant, aber schon seit einigen Wochen der Fall. Denn wie französische Medien schon am Tag nach dem Einbruch berichteten, wurde der Defekt an der Alarmanlage schon Ende März an die Betreiberfirma übermittelt.
Wow, das ist echt krass. Und das klingt ja auch irgendwie so random, dass da halt irgendwie so, der ist da halt nachts auf dem Heimweg vorbeigekommen und hat sich gedacht, ach Mensch, also so wird es bestimmt nicht gewesen sein, aber halt so mit hier Turnbeutel und kurze Hose und irgendwie halt nicht so, wie man sich so ein Einbrecher vorstellt, so wie bei Sims irgendwie mit so schwarzer Hose und irgendwie so einer Mütze auf und sowas. Also es klingt halt irgendwie echt so, ach ja, ach auf dem Heimweg nochmal eben 5 Gemälde klauen.
Man muss schon sagen, also die Vorbereitung, hier kommen wir gleich noch zu, des einzelnen Räubers waren deutlich ausgefuchster, muss man sagen. Und dennoch wirkt es jetzt für die Ermittlungsbehörden einfach super, super peinlich. Ne? Und auch für das Museum. Denn, und das kam auch später heraus, eine Reparatur habe deshalb nicht erfolgen können, weil Ersatzteile fehlten. Und für die Sicherheit waren in der Nacht einfach 3 Wachmänner zuständig, aber die waren eben zur Tatzeit in einem völlig anderen Flügel des Museums unterwegs. Also die haben sich auch schon abgewechselt, haben draußen und drin patrouilliert, aber dieses Museum ist so riesig, dass 3 Männer natürlich nicht ausreichend waren.
Ja, okay.
Und entsprechend, weil es so peinlich war, durfte sich die Museumsleitung zunächst auch nicht zu dem Vorfall äußern. Später hat es der Direktor mit dem wunderschönen Namen Fabrice Ergot geschrieben, Herrgott, dann aber doch getan und er sagte, wir wussten, dass es ein Problem gab, aber wir hielten die Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt für ausreichend. Später stellte sich heraus, dass es dann nicht so war.
Ja. Ja. Im Nachhinein ist man immer klüger.
Diese Fehleinschätzung sorgte dann letztendlich dafür, dass die ErmittlerInnen vor einem großen Problem standen. Sie befanden sich in einem Wettlauf mit der Zeit, denn sie befürchteten, dass der Täter und seine möglichen Komplizen bald herausfinden dürften, dass es gar nicht so leicht werden dürfte, derart bekannte Kunstwerke auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Völlig egal, wie wertvoll sie auf legalem Wege auf dem Kunstmarkt auch gewesen wären. Die Sorge der Ermittler und des Museums, wenn die Diebe herausfinden würden, dass sie die Werke nicht loswerden könnten, würden sie die Bilder zerstören, um die Beweise zu vernichten und das sollte eben verhindert werden. Wirklich Ansätze hatten sie aber immer noch nicht. Es gab weder Fingerabdrücke noch DNA am Tatort. Auf den kriseligen Überwachungsbildern war nach Aussage der Ermittelnden nicht einmal erkennbar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt habe, sagten die zumindest. Ich habe mir die Aufnahmen inzwischen auch angesehen und muss sagen, naja, ich finde, man erkennt schon, dass es ein Mann ist, aber vielleicht bin ich da in meinem Kopf auch schon ein bisschen zu stereotypisch unterwegs. Aber wie gesagt, ich finde schon, dass man da einen Mann erkennen hätte können. Aber die PolizistInnen wollten auf gar keinen Fall in eine falsche Richtung gehen, was ja auch erstmal lobenswert ist, aber diese lobenswerte Taktik brachte keinen Erfolg. Allerdings, gut ein Jahr später schnappten die Ermittler dann doch zu und nahmen drei Männer fest. Und einen von ihnen darfst du dir tatsächlich auf dem nächsten Foto anschauen.
Ich hoffe, den, der da durch die Gänge spaziert ist.
Was würdest du sagen? Ist das der Typ, der durch die Gänge spaziert ist? Wen siehst du? Wie sieht er aus?
Also ich sehe einen Mann mittleren Alters, der sehr freundlich aussieht. Und das Foto sieht auch irgendwie sehr professionell aus, als wäre das halt irgendwie so ein Fotoshooting gewesen. Als wäre da eigentlich so ein Basketball-Coach. Und das wäre dann so sein offizielles Trainerfoto für die Webseite gewesen. Der sieht halt recht muskulös aus, hat eine Glatze, ist auch so ein bisschen braun gebrannt, trägt so ein normales T-Shirt, sitzt da sehr entspannt. Also der sieht jetzt nicht aus, als wäre der jetzt irgendwie ein festgenommener Krimineller, sondern als würde der die Jugendmannschaft an irgendeinem College trainieren.
Ja, würde ich absolut unterschreiben. Ich erzähle dir vielleicht später noch, warum dieses Foto so gut aufgelöst ist, warum es so anders wirkt als alle anderen Fotos, die wir hier zeigen. Erstmal sage ich dir natürlich, wen du da siehst. Das ist Vérin Tomic. Er wurde im Jahr 1968 in Paris geboren. Einige Jahre seiner Kindheit verbrachte er allerdings in Bosnien bei seinen Großeltern. Und seine kriminelle Karriere begann tatsächlich schon, als er noch ein Kind war. So erzählte er es zumindest später. Sein Vater soll gewalttätig gewesen sein, er oft auf sich selbst gestellt. Und so ging er dann mit 18, nachdem er die Schule beendet hatte, zur französischen Armee. Dort lernte er offenbar nicht nur oder vielleicht sogar gar nicht Gehorsam, dafür aber eine Tugend, die ihm später zu einem ziemlich ikonischen Spitznamen verhelfen sollte. Ich habe kurz überlegt, ob ich dich raten lasse, was für ein Spitznamen, aber du müsstest sehr ins Blaue raten, deshalb lasse ich dich mal nicht raten.
Okay, dann schieß los.
Vérin Tomic lernte bei der Armee das Klettern. Und mit seinem Austritt aus dem Militärdienst verband er seine alte Profession, also das Clown, mit seinen neuen Fähigkeiten. Tomic kletterte über die Dächer der französischen Hauptstadt und stieg dort in die Wohnungen wohlhabender Menschen ein. Als er 1999 erstmals geschnappt und seine Methode vor Gericht publik wurde, bekam er den Spitznamen der Spider-Man von Paris.
Das finde ich schon irgendwie witzig, muss ich sagen. Und irgendwie ist es ja auch sehr spektakulär, dass der da einfach, also er sieht ja auch wirklich sehr muskulös aus. Ich traue ihm das zu, dass er sich da irgendwie an den Fassaden hochhangelt und
es ist super spektakulär. Ich folge so ein paar Freerunnern aus Paris auf Instagram. Und es ist super krass, die laufen da tatsächlich auch über die Dächer. Ich weiß nicht, ob die in Häuser einsteigen, keine Ahnung, aber die laufen da über die Dächer und das ist ja super hoch und sieht teilweise auch super, super rutschig aus. Also ich habe davor auf jeden Fall meinen höchsten Respekt.
Ja, also schade, dass er das nicht so Robin Hood-mäßig gemacht hat und da nicht den Reichtum der Reichen an die Armen verteilt hat, sondern
nur
für sich benutzt hat.
Gut, dass du das tatsächlich jetzt auch schon so dir zusammengereimt hast, weil tatsächlich ist es so, dass er und viele seiner Fans so einen kleinen Robin Hood-Kult um ihn versuchen zu spinnen. Man muss aber sagen, dass das nicht ganz aufgeht, weil er halt wirklich, abgesehen von so ein, zwei kleinen Beispielen, auf die wir später noch kommen, das Geld eben für sich klaut, um sich ein gutes Leben davon zu machen.
Er trägt übrigens sein Shirt falsch rum, glaube ich. Man sieht auf seiner Brust so ein Viereck und ich glaube, das ist das Etikett, was eigentlich nach hinten müsste.
Ja. Oha, ja, es ist mir jetzt auch aufgefallen. Das wäre irgendwie krass.
Ja, vielleicht ist an mir eine gute Profilerin verloren gegangen. Ich hätte den Spider-Man von Paris schon früher hinter Gittern gebracht.
Naja, erstmals hinter Gitter kam er ja bereits im Jahr 1999, nachdem er da erstmals gefasst wurde und er musste eine mehrjährige Haftstrafe absitzen. Der Prozess brachte ihn aber nicht nur hinter Gittern, sondern machte ihn eben auch berühmt. Vérin Tomic schien kein normaler Krimineller zu sein. Schließlich war er auf den Dächern Paris unterwegs und seine Opfer waren stets reich und Tomic wandte niemals Gewalt an. Und auch wenn das mit dem Robin Hood vielleicht nicht ganz hinkommt, Es verlieh ihm den Ruf des Gentleman-Einbrechers. Es gibt sogar ein Einbruchsopfer von ihm, das gesagt hat, ja, also hat mir nie was getan und wenn das Bild aufgetaucht ist wieder, ja, alles gut. Also bei ihm hat er nämlich auch schon mal ein Bild geklaut und am Ende war so ein bisschen sauer, dass das eine bestimmte Bild geklaut wurde und bei jedem anderen wäre es okay gewesen, hat er gesagt.
Also, wow.
Ja, also kann
aber
man
auch wieder krass, dass er dann auch noch mit einem Bild unter dem Arm dann wieder da runtergeklettert ist, ne?
Das konnte er wohl wirklich, wirklich gut.
Ja, hätte ich gern gesehen, muss ich sagen.
Und man muss natürlich auch sagen, auch wenn es nur reiche Leute waren, die Vera Tomic beklaut hat, auch die fühlen sich natürlich in ihrem privaten Raum verletzt, wenn da jemand irgendwie über ihr Fenster einsteigt.
Ist halt auch einfach gruselig, ne? Dass du halt, selbst wenn du irgendwie im 6. Stock wohnst, dann dir nicht sicher sein kannst.
Genau, also das finde ich dann halt, muss man auch dazu sagen, natürlich bin ich immer der Meinung, wenn man schon klaut, dann bei Reichen. Aber dass die sich dann natürlich in ihren ganz persönlichen, geschützten Raum verletzt fühlen, ist für die auch nicht geil. Als Tomic dann mit ein paar Jahren mehr auf dem Buckel und ein paar Fans mehr auch aus dem Knast kam, wandte er sich schnell wieder seinem Geschäft zu. Hatte er es anfangs vor allem auf Bargeld, Uhren und Schmuck, aber auch ein bisschen Kunst abgesehen, setzte er aber später immer mehr auf Kunst. Er selbst entwickelte ein immer besseres Gespür dafür, welche Motive und vor allem auch welche Künstler sich gut verkaufen ließen. Und er wurde zu einem kleinen Kunstkenner dadurch. Abnehmer seiner gestohlenen Bilder war dabei stets der Antiquitätenhändler Jean-Michel Corvès. Und der war es letztendlich auch, der Tomic im Jahr 2010 den Auftrag gab, aus dem Museum für moderne Kunst das Werk Stillleben mit Kerze von Ferdinand Léger zu stehlen. 50.000 Euro sollte Tomic dafür bekommen und Tomic machte sich an die Arbeit. Und du hast schon gesagt, na, vielleicht geht er ja einfach nur vorbei und steigt da ein. Wenn ich jetzt sage, er macht sich an die Arbeit, wie geht man vor, wenn man so ein Bild aus einem Museum stehlen möchte?
Naja, du hast ja schon gesagt, dass da ein Fenster ausgehoben wurde. Also würde ich vermuten, dass er halt irgendwie was an Werkzeug in seinem Turmbeutel dabei hatte, womit er dieses Fenster ausgehoben hat. Keine Ahnung, Schraubenzieher oder ich weiß nicht, wie man das macht. Und der Rest wird für ihn wahrscheinlich relativ easy gewesen sein.
Fangen wir an. Also das ist jetzt für alle, die vielleicht mal so ein Museum ausrauben wollen, eine Anleitung. Daher vielleicht der Hinweis, macht es nicht, das ist illegal. Tomic observierte das Museum erstmals. Nach eigener Aussage picknickte er erstmal vor einem der Fenster und schaute dann, wie die Wächter in dem Museum vorgingen. Dabei fiel ihm eben auch auf, dass die Wachleute, wenn sie einen Raum betraten, keinen Alarm abstellten. Also schlussfolgerte er, da ist kein Alarm da. Im nächsten Schritt schaute er, wie lang die Abschnitte sind, wann kommt ein Wachmann, wann kommt der nächste, und ihm fiel auf, die Abschnitte sind relativ lang. Dann untersuchte er das Fenster, vor dem er saß, und fand heraus, dass diese mit Schrauben zusammengehalten wurden. Und so fasste er seinen Plan. Er investierte in einem Baumarkt rund 200 Euro für Saugnäpfe, Brecheisen, Abbeizer und Lack sowie einen kleinen Drehbel, um so ein bisschen Lack abzukratzen, und natürlich auch einen Akkuschrauber. Und in 6 langen Nächten hängte er das Fenster jeweils von außen einmal ab, versteckte sich dahinter, löste alle 20 Schrauben aus dem Fensterrahmen und deckte dann alles wieder mit Lack zu.
Krass, also auch was für einen Mut man haben muss, dass man das auch noch über 6 Nächte hinweg macht. Also da muss man ja auch ein richtiges Vertrauen darin haben, dass das jetzt klappt und dass jetzt nicht nach einer Nacht oder 2 Nächten jemand gemerkt hat, der dann da auf dich lauert, und mit jemandem natürlich die Polizei, und dann darauf wartet, dich da vor Ort festzunehmen oder sowas, ne?
Mhm.
Also der muss sich seiner Sache schon wirklich sehr sicher gewesen sein.
Na, er hat das ja auch immer wieder abgedeckt. Also der Tür war das zwischen den einzelnen Schichten quasi nicht anzusehen, dass daran schon gearbeitet wurde.
Ja, aber er war ja 6 Nächte daran auch zu Gange, ne? Also es war schon sehr risky.
Absolut. Als dann die Nacht vom 19. auf den 20. Mai 2010 gekommen war, hebelte er den Fensterrahmen auf, hob die Glasscheibe mit den Saugnäpfen vorsichtig heraus, stellte sie an die Seite, durchschnitt ein Vorhängeschloss, das diese Schiebetür, die du da auf dem Foto gesehen hast, zusammenhielt, und dann war der Weg ins Museum auch schon frei.
Wow, und er muss das ja auch alles so richtig gut zeitlich abgepasst haben, dass er genau wusste, ich muss das Vorhängeschloss dann und dann aufknacken, weil dann sind ja gerade die Wärter alle woanders zugange, damit ich dann auch noch genug Zeit habe, um dann halt eben da rumzuspazieren und mir die Bilder rauszusuchen.
Mhm. Eine gute Viertelstunde dauerte der Einbruch, laut den Bildern der Überwachungskamera. In dieser Zeit holte Virat Tomic die 5 Bilder aus dem Museum. Anschließend holte er sie aus dem Rahmen und legte sie hinten in sein Auto. Und danach, aber das kann auch selbst gestrickte Legende sein, soll Tomic noch einmal überlegt haben, gehe ich noch und hole noch ein weiteres Bild? Ich hätte ja noch Zeit, bis die Wachmänner wiederkommen. Aber dann soll er, als er über einen Mauervorsprung klettern wollte, sich die Hose aufgerissen haben. Und er habe sich gedacht, mit aufgerissener Hose will ich das auch nicht machen. Das ist ein Zeichen, ich habe genug, ich fahre jetzt weg.
Ja, also vielleicht ist es nur eine Legende, aber irgendwie passt das sehr zu diesem Bild, was man sich jetzt von ihm gemacht hat, dass er so einfach so ein total ruhiger, gelassener, sehr fähiger Dieb ist.
Ja, der dann einfach die Zeichen erkennt, ach Mist, Hose aufgerissen, ich fahre jetzt.
Ja.
Und man muss sagen, er hatte ja natürlich wirklich genug, er hatte sogar mehr als genug, denn eigentlich sollte er ja nur den Leger klauen und hatte plötzlich noch 4 weitere, relativ bekannte Bilder dabei. Und diese übergab er dann wenige Stunden später in einer Tiefgarage am anderen Ende von Paris seinem Komplizen Jean-Michel Corvez. Und während dann in Paris die Ermittlungen begannen, soll Virat Tomic sich mit einigen Flaschen Wein vor den Fernseher gesetzt und die Berichterstattung rund um seinen spektakulären Einbruch verfolgt haben. Er bekam mit, wie sich Museum und Kulturdezernat der Stadt Paris Fehler eingestehen mussten, wie die Peinlichkeit der kaputten Alarmanlage die Runde machte. Tomic wurde später mit den Worten zitiert, so ein Museum müsste natürlich gut gesichert sein, aber letztendlich war das nicht der Fall. Ich habe es geöffnet wie ein Glas Gurken. Wie ein Glas. So einfach. Diese Leute hatten einfach nie mit einem Einbrecher zu tun.
Ja, wobei man ja schon sagen muss, dass er 6 Nächte sich daran gemacht hat, dieses Fenster zu öffnen. Und ich glaube, niemand auf dieser Welt hatte die Geduld, 6 Tage lang zu versuchen, ein Glas Gurken aufzudrehen.
Ja, das würde ich sagen, stimmt absolut. Ich erst recht nicht. Man muss aber schon sagen, dass das natürlich auch zu seinem eigenen Personenkult so ein bisschen beiträgt.
Das ist schon sehr witzig. Ne?
Ich reiß mir die Hose und gehe, dann mache ich das auf wie ein Glas Gurken. So einfach war es nicht. Und trotzdem steckt in dem ganzen Stück Wahrheit, denn die Stadt Paris, die Polizei haben alle gesagt, oh, ein absoluter Geniestreich, und der schraubt einfach am Fenster rum und läuft dann da mit seiner kurzen Hose da durch. Ne?
Ja, total. Also ich meine, im Vergleich, wie man sich sonst so einen Diebstahl im Museum vorstellt, ist das wahrscheinlich wie ein Glas Gurken aufzudrehen.
Was nicht so leicht war, wie ein Glas Gurken aufzudrehen, war dann eben, die Bilder wieder loszuwerden. Corvez und sein letztendlicher Abnehmer, der Uhrenhändler Jonathan Biren, oder wie auch immer man ihn ausspricht, Entschuldigung, wussten nicht so recht, wohin mit den ganzen Bildern. Was genau der Plan gewesen wäre, wenn sie nur den Leger gehabt hätten, ist auch nur Spekulation am Ende. Man kann aber schon sagen, dass es im Kunstraub meist so ist. Wenn ein Bild irgendwie geklaut wird, dann wartet man so 15, 20, 30 Jahre, bis sich so ein bisschen die Aufregung gelegt hat, und dann wird sich schon ein gut zahlender Abnehmer finden. Das Problem ist, dass dieser Fall mit diesen 5 Bildern so groß geworden ist, in der kompletten Welt berichtet wurde, dass, naja, das eher unrealistisch schien, dass sich irgendjemand auf eins dieser Bilder einlassen könnte. Und dementsprechend waren alle Beteiligten so ein bisschen kacke, wie kriegen wir die Bilder los? Das Trio entschied sich, die Werke erstmal bei Jonathan Biren einzulagern. Da aber keins der Bilder verkauft wurde, floss auch kein Geld und auch nicht zu Virat Tomic. Der hatte sich für die 5 Bilder mindestens 250.000 Euro versprochen, was ja 50.000 Euro pro Bild gewesen wären, wie es für das erste auch vereinbart war. Und das ist ja bei einem kolportierten Wert von 100 Millionen Euro für die gesamten Bilder sicherlich nicht zu wenig für den Dieb. Allerdings erhielt er von Corvez nur 40.000 Euro und wurde danach immer wieder vertröstet. Und das passte Virat Tomic überhaupt nicht, denn er hatte sich nach dem Bruch eigentlich zur Ruhe setzen und ein Boot kaufen wollen. So hatte er es zumindest später angegeben, doch daraus wurde nichts. Während er auf das Geld wartete, verpulverte er das bereits bekommene Geld. Er trank, aß, feierte, lebte ein gutes Leben, und einen Obdachlosen namens Guillaume lud er ab und an zum Essen oder auf einen Drink ein.
Also immerhin eine kleine Robin Hood-Geste.
Genau, also das ist auch so ein bisschen das, was viele seiner Fans eben als Robin Hood-Argument anführen. Das ist sicherlich auch nicht ganz falsch, aber es ist eben auch nicht ganz richtig. Die Robin Hood-Geschichte verfängt vielleicht aber auch deshalb so gut, weil er in diesem am Ende festgenommenen Trio der nahbarste und sympathischste ist, im Gegensatz zu Corvess und Birn. Tomik musste nämlich irgendwann, da er nicht bezahlt wurde und auch recht verschwenderisch mit seinem Geld umging, recht bald wieder für Corvess arbeiten, der ihm ja eigentlich noch Geld schuldete. Und bei einem erneuten Einbruch in einer Dachgeschosswohnung von Paris waren ihm dann die Ermittler auf der Spur. Zunächst hatten diese Ermittlungen überhaupt nichts mit dem Museumsraub zu tun. Die wollten einfach gucken, was macht denn unser Spider-Man, den wir vor ein paar Jahren ja schon mal festgenommen haben, jetzt eigentlich? Lass den mal so ein bisschen beschatten. Und dabei hörten sie auch sein Telefon ab und haben dabei sogar ein Telefongespräch zwischen Guillaume und Vera Tomik abgehört, in dem der betrunkene Tomik gesteht, den Raub im Museum begangen zu haben. Aber das haben sie halt nicht für voll genommen, auch weil er betrunken war.
Krass, aber auch so datenschutztechnisch ist es halt so höchst fragwürdig, dass die einfach ohne einen speziellen Verdacht zu haben, ihn abhören.
Dadurch, dass sie ihn dann aber abgehört haben, haben sie rausgefunden, wann und wo der nächste Bruch stattfinden soll. Und bei diesem Bruch erwischten sie Vera Tomik auf frischer Tat, nahmen ihn mit aufs Revier und verhörten ihn. Und bei diesem Verhör wurden die Polizisten dann extrem überrascht. Denn Vera Tomik gestand, ohne dass danach gefragt wurde, dass er die 5 Bilder aus dem Museum für moderne Kunst in Paris gestohlen hatte.
Krass. Hat er das gemacht, weil er dafür den Ruhm einsacken wollte?
Ich wollte dich gerade fragen, warum glaubst du, hat Vera Tomik das gemacht?
Also, ich denke, primär vielleicht dann wirklich, weil er sich den Ruhm dafür holen wollte, weil das machen ja Verbrecher dann doch recht häufig, gerade wenn das so spektakuläre Geschichten sind, die dann auch so medial so groß berichtet werden, wo dann auch noch das Versagen von irgendwelchen anderen Stellen, Behörden, wie auch immer dann publik wird, dass die ja das dann schon drunter leiden, dass niemand weiß, dass sie die Genies dahinter sind. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Motiv war. Vielleicht war er aber auch so angepisst auf seine Auftraggeber oder seinen Auftraggeber, der ihn ja nicht bezahlt hat, dass er dem halt dann irgendwie auch nochmal einen reindrücken wollte.
Laut der Aussage von Vera Tomik ist es Variante Nummer 2.
Na, dass er eins nicht zugibt, ist auch klar.
Ja, genau. Also es hat er natürlich nicht zugegeben, aber Tomik erklärt halt, dass er sich von Corvess derart hintergangen fühlte, dass er ihn nun ans Messer liefern wollte. Er machte letztendlich ja auch Corvess dafür verantwortlich, dass er noch in Paris in Wohnung einsteigen musste und nicht schon längst auf seinem Boot war. Und die Polizei nahm diese glückliche Fügung einfach so hin und luden auch Corvess und Birn vor. Beide gestanden jetzt nicht direkt, aber nachdem sie wussten, ach Mist, Tomik hat gestanden, gaben sie es am Ende auch zu. Birns Einlassung schockierte, denn er erklärte, er habe die Bilder in Panik zerstört.
Oh.
Um Beweise zu vernichten.
Und stimmte das dann auch?
Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Erstmal kamen die drei im Jahr 2017, also 7 Jahre nach dem Raub, dann vor Gericht. Birn wurde zu einer Haftstrafe von 6 Jahren verurteilt, Corvess bekam eine Strafe von 7 Jahren und Tomik wurde aufgrund seiner Vorstrafen zu 8 Jahren Haft verurteilt. Der Richter kaufte dem Spider-Man-Dieb seine wiederholt vorgetragene Reue auch deshalb nicht ab, weil Tomik während des Verfahrens immer wieder betonte, wie spektakulär sein Einbruch gewesen sei. Und dementsprechend bekam er dann auch die höchste Strafe. Alle drei sollten zudem 104 Millionen Euro an die Stadt Paris zur Entschädigung zahlen und zu diesem Zweck wurden vor allem auch Besitztümer von Corvess und Birn beschlagnahmt. Tomik kam am Ende bereits nach gut 5 Jahren wieder auf freien Fuß. Er, die Ermittler und Vertreter des Museums für moderne Kunst glauben übrigens wie das Gericht selbst auch nicht, dass die Bilder tatsächlich zerstört wurden. Sie glauben und hoffen, dass sie irgendwann doch auf den Kunstmarkt gebracht werden. Wann das sein wird, kann am Ende niemand seriös sagen. Sicher ist nur, es wären nicht die ersten verschollenen Bilder, die irgendwann wieder auftauchen. Und dadurch, dass die Bilder gesucht werden, kann ich dir nun doch noch den versprochenen Picasso und auch die anderen Künstler zeigen, denn Interpol hat ein Suchplakat für die Bilder herausgegeben und dieses Suchplakat darfst du und dürft ihr, die jetzt auf Instagram oder TikTok schaut, euch jetzt anschauen.
Wow, ich bin richtig enttäuscht. Das Bild Taube mit Erbse ist ja das Picasso-Bild.
Mhm.
Und es ist halt so ein typisches Picasso-Bild, was so abstrakt ist, dass man nichts darauf erkennen kann. Vor allem jetzt nicht in diesem kleinen Format, wie es auf dem Suchbild ist. Ich erkenne keine Taube und auch keine Erbse.
Ja, das ist leider die Picasso-typische kubistische abstrakte.
Also das hätte ich mir nicht in die Wohnung gehangen. Das Pastoral, ja. Also ich sehe es, wie gesagt, nur in dieser kleinen Version. Das ist bestimmt in lebensgroß imposanter. So in klein sieht das jetzt irgendwie so ein bisschen aus, als hätten Schulkinder das mit so Wachsmalkreide gemalt. Aber das ist bestimmt in echt sehr imposant.
Ich glaube, Matisse ist Impressionismus, wenn ich mich nicht täusche.
Mhm. Dann haben wir das von
Braque,
L'Olivier Pré de l'Estac. Ja, das sieht aus wie so ein Bild, was in jedem italienischen Ferienhaus hängt und schon so ein bisschen verblasst ist durch die Sonne.
Ja.
Dann haben wir nochmal das Bild von der Frau von Modigliani. Und das fünfte Bild gefällt mir am besten von Léger, Nature mort au chandelier. Das ist dann auch so ein recht abstrakter Tisch, wo irgendwie so Zeug drauf ist. Und das hat auf jeden Fall schöne, klare Farben.
Ja, und deshalb wollte Corvès ja auch, dass Tommy genau dieses Bild stiehlt.
Ach stimmt, das ist das Stillleben mit Kerze. Ja. Ja, nee, das kann ich verstehen. Das ist hübsch.
Sehr gut. Prägt dir diese Bilder gut ein, denn ExpertInnen gehen durchaus davon aus, dass diese Bilder irgendwann auch auf den Kunstflohmärkten in Paris angeboten werden.
Ja, die sind jetzt wahrscheinlich bei irgendeinem reichen Typen, der halt illegale Bilder irgendwo ankauft.
Davon gehen Ermittler tatsächlich eben, also ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber davon gehen Ermittler tatsächlich noch nicht aus, dass die jetzt schon da sind, sondern dass die noch irgendwo von Birnen gelagert werden, weil niemand jetzt schon so ein Bild kaufen würde.
Ach so.
Ermittler gehen davon aus, dass sie irgendwann auf den Markt gebracht werden. Oder es möglicherweise Birn zu dem Zeitpunkt schon einen Auftraggeber hatte, wo das dann vielleicht dann jetzt schon ist, aber man geht eher davon aus, dass die noch gelagert werden.
Also noch in irgendeiner Garage oder auf irgendeinem Dachboden vor sich hin modern.
Ja, und versucht werden zu verkaufen. Denn also wenn wir mal nach Paris reisen sollten und einen dieser Kunstflohmärkte besuchen, sollten wir die Augen nach diesen Bildern offen halten. Und falls nicht, würde ich sagen, gehen wir vielleicht einfach ins Museum für moderne Kunst und schauen uns dort die übrig gebliebenen 16.000 Exponate an. Und ich würde auch gerne mir das Fenster anschauen, durch das Vérin Tomic vor inzwischen 15 Jahren eingestiegen ist.
Ja, können wir vielleicht auch ein kleines Picknick davor machen.
Ja, vielleicht lassen die da aber heutzutage auch niemand mehr picknicken. Und jetzt bleibt für uns eigentlich nur noch eine Frage offen, und zwar die Frage ist, warum gibt es so ein furchtbar gut aufgelöstes Bild von Vérin Tomic?
Ich würde vermuten, weil er ja einen recht hohen Geltungsdrang zu haben scheint und danach irgendeiner Zeitung ein Interview gegeben hat und das aus so einer Zeitungsreportage ist, oder weil es verfilmt wird oder wurde.
Es gibt tatsächlich auf Netflix einen Film, der heißt Der Spider-Man von Paris, und in dem geht es eben um das Leben von Vérin Tomic noch viel detaillierter, als ich es hier geschildert habe, weil ich ja auch den Kunstraub hier einmal darstellen wollte. Aber der Kunstraub bekommt in seinem Leben natürlich auch einen relativ großen Part. Und ja, ich kann jedem nur empfehlen, nachdem er diese Folge gehört und mit 5 Sternen bewertet hat, auch nochmal bei Netflix reinzuschauen. Der Spider-Man von Paris, ein sehr, sehr guter Dokumentarfilm.
Den hast du wohl heimlich geguckt, als ich nicht da war.
Den habe ich heimlich geguckt, als du nicht da warst. Genau so ist es. Also hat dir diese Folge Lust auf Paris gemacht oder aufs Klettern auf Pariser Dächern?
Ja, schon. Also ich finde das schon ziemlich cool. Ich wäre auch gern so eine Person, die so spektakuläre Dinge machen kann. Würde ich natürlich nur für das Gute einsetzen. Aber ja, also ich würde sowieso ganz gern mal nach Paris. Ich war da halt eben, wie gesagt, noch nie. Und ich würde mir wahrscheinlich trotzdem auch das Louvre angucken wollen. Einfach aus Prinzip, weil man das mal gemacht haben muss. Aber wir könnten auch gerne dann ins Museum der modernen Kunst gehen.
Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich freue mich drauf, wenn wir das in die Tat umsetzen. Und bevor wir das aber machen, lose ich dir noch den nächsten Buchstaben aus. Und zwar für die nächste Stadt, die du beackern willst. Ich sag A, du sagst Stopp. A.
Stopp.
Oh, A.
Juhu.
Das war mal wieder geplant, habe ich so den
Eindruck. Ja, das war geplant. Ich bin auf eine sehr coole Geschichte zum Buchstaben A gestoßen, die ich noch weiter recherchieren muss, aber ich glaube, die würde ich gerne erzählen. Und wenn nicht, habe ich mich jetzt halt in eine Bredouille gebracht und muss was Neues recherchieren.
Ja, dann guck mal, dass du dich nicht verplapperst, wie beim letzten Mal mit Devi Dortmund.
Ja, das Gute ist, dass wir uns nächste Woche kaum sehen, Also schon mal eine Woche weniger, in der ich mich verplappern könnte.
Dann wünsche ich dir viel Glück dabei, allen Zuhörenden eine wunderschöne Woche und noch eine weitere wunderschöne Woche, bis ihr uns wieder hört. Und sage, macht es gut.
Bis dann.